Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse der Sure 114, Nas.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas.
Zunächst folgender Hinweis. Die Sure Nas ist die letzte, die 114. Sure im Heiligen Koran, eine der sogenannten Schutzsuren, denn immer sind wir von heimtückischen satanischen Einflüsterungen, ob von üblen Menschen oder aber diabolischen Geisterwesen bzw. Dschinn bedroht. Schutz und Zuflucht vor ihnen finden wir nur bei dem allmächtigen und allwissenden Gott, der alleinige Herr und Regent der gesamten Schöpfung ist. Dieses den Menschen zu sagen, ist eine göttliche Anordnung, die in der Sure Nas an Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ergeht. Und nun zur Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, wir suchen Schutz bei dem Herrn der Menschen, bei dem Regenten der Menschen, dem sie gehören, bei Gott, der Gottheit der Menschen, vor dem Übel der Einflüsterungen der Heimtückischen, die in die Herzen der Menschen einflüstern, seien sie, das heißt die Heimtückischen, aus den Reihen der Dschinn oder aber der Menschen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Samstag, dem 22. März 2025, gleich den 2. Farvar, den 1404, nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie einen Sonderbeitrag anlässlich den Nowruz-Feiertagen mit dem Titel Nowruz in Reisetagebücher. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamische Kultur und Zivilisation. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Moral islamisch gesehen. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich den Nowruz-Feiertagen mit dem Titel Nowruz in Reisetagebücher. Bleiben Sie dran!
Wir werfen in zwei Beitragszeilen einen Blick auf die Erinnerung ausländischer Weltreisender an das Nowruz-Fest. Das Nowruz-Fest findet als eine Erinnerung an einen antiken iranischen Brauch reichlich Widerhall in den Berichten ausländischer Weltreisender. Dieses fröhliche Ereignis, dessen Geschichte bis in die Antike hineinreicht und einen wichtigen Platz in den iranischen Mythen einnimmt, ist für alle Iraner überall auf der Welt ein fester, lebendiger Brauch, der von ihnen gepflegt wird. In Iran, Europa und anderen Breiten ist viel über Nowruz und das Nowruz-Brauchtum geschrieben worden. Einiges stammt aus der Feder von ausländischen Gästen, die zu welchem Zweck auch immer eine Zeit lang im Iran verweilt, die Feste und Bräuche der Iraner miterlebt und nach der Rückkehr in ihr eigenes Land ihre Eindrücke schriftlich in einem Reisebericht festgehalten haben. Einige der Autoren waren Botschafter eines Landes und haben mehrere Jahre während der Ausführung ihres Regierungsauftrages im Iran verbracht. Diese Personen haben mehr am Königshof und mit den hohen Vertretern der Zentralregierung und der Provinzverwaltungen verkehrt. Daher liegt es auf der Hand, dass diese Autoren in der Hauptsache die Gepflogenheiten und Kultur der privilegierten Schichten der iranischen Gesellschaft kennengelernt haben und ihre Angaben nicht verallgemeinert für die gesamte iranische Bevölkerung gelten. Eine andere Gruppe von Weltreisenden ist in den Iran gekommen, um die Kultur und Zivilisation in unserem Land kennenzulernen. Sie haben unter dem Volke gelebt und in ihren Reisetagebüchern niedergeschrieben, was sie gehört und gesehen haben. Ganz abgesehen davon, welche soziale Position der Verfasser eines Reiseberichtes einnimmt, ist zu sagen, dass solche Berichte von großem Nutzen sind. Sie sind eine Art Dokumentation, aufgrund derer sich jemand mit den Sitten und der Kultur, der Natur und dem Klima, dem Handel und der Wirtschaft und der jeweiligen politischen und gesellschaftlichen Situation Irans in bestimmten Abschnitten der Geschichte vertraut machen kann. Zur Zeit der Safawiden, 16. bis Anfang 18. Jahrhundert, sind viele Weltreisende aus anderen Ländern und christliche Missionäre in den Iran gekommen und haben Reiseberichte hinterlassen. Auch nach den Safawiden bis Ende der Qajaren und Anfang der Pahlavi-Zeit, Anfang 20. Jahrhundert, hielt diese Tendenz an. Abraham Valentine Williams Jackson, der als erster bedeutender amerikanischer Iranist gilt, war ein Spezialist für indogermanische Sprachen. Er hat an der Columbia-Universität in den Vereinigten Staaten von Amerika studiert und eine Grammatik für die Avesta-Sprache verfasst, eines der besten Werke auf diesem Gebiet. Jackson reiste 1901 nach Indien und lernte die Parsen in Indien kennen. Das heißt die Zoroaster iranischen Ursprungs, die in Indien ansässig geworden sind. 1903 kam er nach Iran. Er hat in einem Buch mit dem Titel Persia Past and Present, Iran früher und heute, seine Erlebnisse auf dieser Reise beschrieben. Über das Nowruz-Fest, seine Bräuche und Geschichte hat Jackson sehr ausführlich in diesem Buch berichtet. Hier ein Ausschnitt. Während meines Aufenthaltes in Tabriz gab es viele Süßigkeiten und prächtige Dekoration zu sehen, denn es war kurz vor Nowruz, dem Neujahr der Iraner. Mein Besuch in Urmia fiel in eine Zeit, in der das Nowruz-Fest, das Neujahrsfest der Iraner, noch nicht zu Ende war. So hatte ich eine gute Gelegenheit, mit dem Gesellschaftsleben der iranischen Bevölkerung näher vertraut zu werden. Nowruz ist das älteste Fest der Iraner und es fällt nicht wie unser Neujahr in den Januar, sondern in die Frühlingszeit und mit der Tag- und Nachtgleiche zusammen, wenn die Sonne in das Tierkreiszeichen Widder tritt. Der iranische Brauch wird seit mehreren tausend Jahren gefeiert. Nowruz wurde zum ersten Mal in der goldenen Ära des legendären Königs Jamschid zelebriert. Dieser Fürst hat vor der Sintflut gelebt. Er hat auch das Sonnenjahr eingeführt, auch wenn die muslimischen Iraner den Mondkalender gewählt haben, der unter den Arabern üblich war, haben sie niemals das Nowruz-Fest und seine Bräuche vergessen. Das Nowruz-Fest dauert 2 Wochen und wird mit der gleichen Begeisterung und Freude gefeiert, wie es vor 1000 Jahren zur Zeit des Harun al-Rashid gefeiert wurde. In 1001 Nacht gibt es einen Hinweis darauf, nämlich in der Geschichte von dem Zauberpferd, und es heißt dort wie folgt. Das Nowruz-Fest ist eines der ältesten und wichtigsten Feste im ganz Iran. Dieses Fest wird nicht nur in den großen Städten, sondern in jedem Ort, jedem Bezirk, jedem Dorf und jedem Haus gefeiert. Jackson schreibt weiter in seinem Buch Persia Past and Present, die Bräuche zu den Festtagen sind, sie festlich kleiden, gegenseitig beschenken und gratulieren und Gutes wünschen, fröhlich sein und überall sauber machen. Auch die Beachtung von Neuerungen, sozusagen der Mode, hat nicht dazu geführt, dass der stolze Festbrauch des Besuches und Gegenbesuches, wie er zur Zeit des Jamschid üblich war, aus der Mode kam. Die Bevölkerung hat diesen Brauch im Laufe der Zeit immer gepflegt. Der Gastgeber empfängt die Besucher mit großen Schalen voller Süßigkeiten und Bonbons und Freunde schicken sich gegenseitig solche Gaben. Denn gemäß traditioneller Überzeugung soll jemand, der sich am Morgen des ersten Nowruz-Tages, noch bevor zu sprechen beginnt, den Gaumen versüßt und sich mit einem wohlreichenden Öl einreibt, im neuen Jahr vor den meisten Übeln sicher sein. Das Essen von Süßigkeiten und Zucker, welches unter den Iranern sehr beliebt ist, gehört zu den festen alten Bräuchen, welche auch die Könige pflegten. Das zählt nämlich zu den segensreichen Dingen sowie zu dem Nowruz-Fest und dem Beginn des neuen Jahres, das Jamschid auf der Welt eingeführt hat. Dieses waren Eindrücke des amerikanischen Iranisten Jackson, die er aus dem Iran zur Nowruz-Zeit Anfang des 20. Jahrhunderts mitnahm. Doch hören wir nun, was Nobuyoshi Furukawa zu erzählen wusste. Nobuyoshi Furukawa war Mitglied einer siebenköpfigen Handelsdelegation aus Japan, die vor Jackson im Jahre 1880 in den Iran kam. Furukawas Reise durch den Iran dauerte 110 Tage. In dieser Zeit hat er sich für alles interessiert und sein Reisebericht ist in Wahrheit eine Art wissenschaftliche Abhandlung. Er widmet sich in seinem Reisetagbuch sowohl den politischen und sozialen Angelegenheiten als auch der Wirtschaft und der Landwirtschaft, der Literatur, Kultur und Kunst der Iraner. Furukawas Reisebericht ist deshalb wertvoll, weil er als hervorragender Politiker und eine Militärperson eine bemerkenswerte Kenntnis über die Geschichte und Gesellschaft Irans besaß. Zu den Dingen, denen Furukawa besondere Aufmerksamkeit widmete, gehörten der iranische Kalender und der Beginn des neuen Jahres zeitgleich mit dem Frühling. Darüber schrieb er, im Iran sind zwei Arten von Kalender üblich, der iranische und der islamische. Der iranische Kalender wird Moheh-Jalali genannt. Dieser Kalender ist nach Moh, also Monaten, geordnet und Jalali geht scheinbar auf den Namen eines alten iranischen Königs zurück, der diesen Kalender eingeführt hat. Dieser Kalender ist am Königshof üblich. Es ist ein Sonnenkalender, aber seine Einteilung ist von dem europäischen gregorianischen Kalender, den auch wir in Japan gewählt haben, verschieden. Und es fällt der erste Tag und das iranische Neujahr gemäß dem europäischen Kalender auf den 21. März. Jedes Jahr ist aufgeteilt in die vier Jahreszeiten Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und die 12 Monate des Jahres heißen Farvardin, Urdibehesht, Khordad, Tir, Murdad, Shahrivar, Mehr, Aban, Azar und Dei, Bahman und Esfand. Liebe Hörerfreunde, im zweiten Teil dieses Beitrages werden wir noch einmal über das Nowruz-Fest, wie es in weiteren Reisetagebüchern beschrieben wird, berichten. Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamische Kultur und Zivilisation.
Islamische Kultur und Zivilisation.
Der Austausch zwischen Kulturen und Zivilisationen ist ganz natürlich. Einige westliche Historiker sind der Ansicht, dass die Muslime die wichtigste Rolle bei der Zusammenstellung von menschlichem Wissen, seiner Wahrung und seiner Übertragung von der griechischen Epoche bis zur Renaissance innehatten. Aber die Muslime haben nicht nur das Wissen der Menschheit bewahrt, sondern sie haben es bereichert und an entfernteste Orte gebracht. Die muslimischen Gelehrten sind ungefähr 6 Jahrhunderte lang die Pioniere auf dem Gebiete der Wissenschaft gewesen, und das in einer Zeit, in der in Europa die Stimme der Gelehrten erstickt wurden. Die Kirchenväter des Mittelalters gingen gegen Gelehrte und Theoretiker in der Naturwissenschaft vor und richteten Inquisitionsgerichte ein. Sie bekämpften die Wissenschaft und exkommunizierten Gelehrte und Philosophen. Auf diese Weise behinderten sie ernsthaft die Verbreitung von Wissen und wissenschaftliche Neuerungen. Aber der Islam hat von Beginn an die Muslimen aufgerufen, sich für die Wissenschaften, insbesondere die Naturwissenschaften, einzusetzen. Der Prophet hat die Aneignung von Wissen als eine Pflicht erklärt und hat den Muslimen ans Herz gelegt, Wissen zu erwerben, selbst wenn sie deswegen an weit entfernte Orte reisen müssen. Die genauere Betrachtung der Wissenschaften, insbesondere der medizinischen und mathematischen, lässt die Forscher Kenntnissen begegnen, die nicht aus Griechenland in die islamische Welt kamen, sondern den Anstrengungen der Muslime zu verdanken sind. Einige Historiker wollen den Gedanken einflößen, die Muslime wären lediglich an die medizinische Erkenntnisse des Galenus oder das astronomische Wissen des Ptolemäus gelangt. Aber genauere Untersuchungen der islamischen Zivilisation zeigen, dass die Forschungen der muslimischen Gelehrten in vielen Bereichen darüber hinausgingen. Die islamische Zivilisation enthielt Faktoren, die dabei mitgewirkt haben, dass die Muslime an die verschiedenen Wissenschaften gelangten. Die breite wissenschaftliche Bewegung, insbesondere in den ersten 6 Jahrhunderten nach der Hijra, und die Existenz von verschiedenen geistig-philosophischen Richtungen, gehörten zu den Faktoren, welche die Muslime zu den Naturwissenschaften und zu Neuerungen anregten. Weitere Faktoren bestanden darin, dass die Muslime wissenschaftliche Werke niederschrieben und Einrichtungen wie das Beitul Hikma ins Leben riefen. In jedem wissenschaftlichen Zweig wie Medizin, Sternkunde, Mathematik, Physik, Mechanik finden wir im Wissensschatz der islamischen Welt Kenntnisse, die auf keinen Fall griechischen Ursprungs sind. Für die islamische Zivilisation war die Klassifikation der Wissenschaften wichtig. Es gab verschiedene Klassifikationen. Abu Nasr Farabi, 870 bis 950, war der erste muslimische Gelehrte, der die Klassifikation der Wissenschaften aus einer besonderen Sicht sah. Sein Werk Ihsaa al-Ulum, die Einteilung der Wissenschaften, fand das besondere Interesse von Gelehrten im Osten und Westen, und sein Einfluss ist in den danach entstandenen Werken zu diesem Thema zu erkennen. Farabi teilte die Wissenschaften aufgrund seiner eigenen philosophischen Ansichten ein. Er schrieb, dass das wichtigste Ziel, welches er mit diesem Werk verfolgte, die Vorlage einer Liste über die Wissenschaften seiner Epoche und die Kunde über die Haupt- und Nebenthemen dieser Wissenschaften sei. Farabi unterschied nach wissenschaftlichen Hauptzweigen wie Wissenschaften der Sprachen, der Logik und der theoretischen und praktischen Weisheit, wobei er mit praktischer Weisheit die Ethik meinte. Andere Gelehrte wie Khwarizmi haben davon verschiedene Einteilungen der Wissenschaften vorgelegt. Abdullah Muhammad ibn Ahmad Yusuf Khwarizmi stellte in seinem Werk Miftahul Ulum, die Schlüssel zur Wissenschaft, eine neue Klassifikationsmethode vor. Er unterschied nach Islam und nach Humanwissenschaften und ordnete unter den zweiten Zweig die Philosophie, Logik, Astronomie, Mathematik, Medizin und Chemie ein.
Eine der Wissenschaften, die bei der Entfaltung der islamischen Zivilisation eine Rolle spielten, war die Mathematik. Zu Beginn des Islams hatten die Araber noch kein großes Interesse an Rechenkenntnissen. Die Aufgabe der Berechnung der Steuern war normalerweise den Schriftbesitzern, also Juden oder Christen, die unter Zahlung eines Tributs im Schutz der islamischen Regierung lebten, anvertraut worden. Doch nachdem der Städtebau Verbreitung fand, wurde ein großer Bedarf an Rechenkenntnis verspürt. Während der Übersetzung von Werken in anderen Wissenschaften in die arabische Sprache wurden auch Werke über die Rechenkunst übertragen und fanden Verbreitung unter den Muslimen. Deshalb wandten sich die Wissensdurstigen auch der Mathematik zu. Sie übersetzten Werke über die indischen Zahlen und auf diese Weise gelangte dieses Wissen auch in den Westen. Eine der wichtigsten mathematischen Errungenschaften der Muslime bestand darin, dass sie die mathematischen Denkschulen von Osten und Westen miteinander kombinierten, und zwar die Mathematikkenntnisse aus Indien mit denen aus Griechenland. Dieses kombinierte Wissen wurde an den Westen weitergegeben. Zum Beispiel wurden im Zahlensystem der Griechen 40 Ziffern verwendet und in dem indischen Zahlensystem nur 10 Ziffern. Einer der bekanntesten muslimischen Gelehrten des Irans war Muhammad ibn Musa Khwarizmi. Er machte sich auf verschiedenen Gebieten wie Mathematik, Astronomie, Geschichte und Geographie einen Namen. Er kam aus Khwarizm, welches dem heutigen Riva in Usbekistan entspricht. Khwarizmi hat bei der Übertragung mathematischer Wissenschaften und besonders astronomischen Wissens aus dem vorislamischen Iran und den Lehren der Jundi-Shapur-Universität eine große Rolle gespielt. Er kombinierte dieses Wissens mit der Mathematik der Inder und Griechen. Durch ihn wurden die Muslime mit der indischen Schreibweise von Zahlen vertraut. Sein Werk ist das älteste, welches im Bereich des Rechnens in der islamischen Welt verfasst worden ist. Auch für die Entdeckung der Algebra ist Khwarizmi bekannt und vor allen Dingen für das Buch Al-Jabr wa Muqabale, Rechnen durch Ergänzung und Ausgleich. Nach seinem Werk hat man in Europa auch die Bezeichnung Algebra für diese Rechenmethode eingeführt. Gemäß Khaldun, dem bekannten muslimischen Historiker, war das Werk Al-Jabr wal-Muqabale von Khwarizmi im Mittelalter für die europäischen Gelehrten von großer Bedeutung und es wurde bis François Weil 1540 bis 1603 als wissenschaftliche Grundlagequelle benutzt. Auch das Wort Algorithmen wurde von dem Namen Khwarizmi abgeleitet und Bestandteil der europäischen Sprachen. Ibn Nadim hat in seinem Al-Fihrist ebenso auf die beiden Sij von Khwarazmi hingewiesen. Sij sind Werke mit astronomischen und mathematischen Angaben. Das Sij-Khwarazmi war das erste Werk in der islamischen Epoche, das nicht nur trigonometrische Tabellen enthielt, sondern in dem im Vorwort auch über die Astronomie geschrieben.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Hesamuddin Seraj mit dem Titel Farhad Kush.
فرهادم و سوزش شیرین داره میرینا امید تاقد ز کفم رفت و ندانم چه کنم یادش همیشه در دل غمگین آن شب که همه میکده ها
شوند یاران خرابات هم آباد شوند. فارز رقیب در کنار محبوب تو ما فراق بسته همراه در محفل دوستان به جز یاد تو آزاد نباشد آن که آزاد تو نیست. شیرین لب و شیرین خط و شیرین گفتار آن کیست که با این همه فرهاد تو
thank you. گرفتم ساغری از دست مستی دالله که مستی و چه دستی بودی چون تو کجا دم پرد ماند مگر از ننگ چون من بود پرستی ای مرغ چمن از این قفس بیرون شو فردوس تو را می طلبد مجنون
verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Moral islamisch gesehen. Weiterhin guten Empfang.
Moral islamisch gesehen. Zu einem guten, freundlichen Wesen gehört im Islam auch die Großherzigkeit. Wir haben über die Bedeutung des freundlichen Wesens in der Morallehre des Islams gesprochen. Eine freundliche Wesensart zeigt sich deutlich in der Bereitschaft zu verzeihen. Der Prophet des Islams, Salawatullah alai, ist ein einmaliges Beispiel für einen nachsichtigen Menschen. Er übte Nachsicht gegenüber Freund und Feind. Laut Überlieferung hat er gesagt: Soll ich euch die beste moralische Art im Diesseits und Jenseits vorstellen? Sie besteht darin, mit jemandem, der den Kontakt zu dir abgebrochen hat, wieder eine Beziehung herzustellen und jemanden zu spenden und zu helfen, der dir seine Hilfe verwehrt hat, und jemanden zu verzeihen, der dir Unrecht angetan hat. Das sind alles Zeichen für ein gutes, freundliches Wesen. Aus Usul-e-Kafi, Kapitel Vergeben. Laut Imam Sadiq aus dem Hause des Propheten, Friede sei mit ihm, ist dieses Verhalten ein Zeichen von Großherzigkeit, und der Prophet der Barmherzigkeit, Gottes Segen sei auf ihm und Friede seinem Hause, hat in einem anderen überlieferten Wort diejenigen als die Besten im Diesseits und Jenseits vorgestellt, deren moralisches Vorgehen immer von dem Geist der Vergebung und Nachsicht erfüllt ist. Die wahren Anführer des Islams und die von Gott ernannten Imame waren immer um die Praktizierung der ethischen Lehren des Islams bemüht. Sie verkörperten die Moral des Islams. Ein Mann aus Scham, dem ehemaligen Großsyrien, hatte sich von der giftigen Hetzpropaganda der Umayyaden beeinflussen lassen. Als er einmal nach Medina kam, sah er plötzlich jemanden neben sich sitzen. Er fragte die anderen, wer dieser Mann sei. Sie sagten: Es ist Hussein ibn Ali. Da begann der Mann aus Scham, der Hass gegen die Familie des Propheten hegte, den Imam zu beschimpfen und zu beleidigen. Aber Imam Hussein, Friede sei mit ihm, zitierte aus dem Vers 199 der Sure A'raf vor Sure 7, wo es heißt: Übe Nachsicht und gebiete das Rechte. Dann fragte er ihn mit aller Freundlichkeit: Kommst du aus Scham? Der Mann war über dieses freundliche Verhalten des Imams verblüfft und antwortete: Ja. Sogleich sagte der Imam, der wusste, dass die eigenwilligen Herrscher in Scham ihn aufgeherzt und ihm Feindseligkeit und Misstrauen eingeflößt hatten: Du bist in unserer Stadt fremd. Wenn du etwas brauchst, dann wollen wir es für dich besorgen. Wenn du hungrig bist, dich bei uns zu Hause bewirten. Wenn du etwas an Kleidung benötigst, dich kleiden. Wenn du finanzielle Hilfe brauchst und in Not bist, dir Geld geben. Der Mann aus Scham hatte nicht mit einer solchen Nachsicht und Großherzigkeit gerechnet und sagte beschämt: Ach, wäre ich doch in der Erde versunken und wäre ich bloß nicht so unverschämt gewesen. Und dann setzte er fort: Auch wenn ihr und euer Vater Ali bis jetzt für mich die Verhassesten auf Erden gewesen seid, so gibt es ab diesem Augenblick für mich niemanden, der von mir mehr geschätzt würde als ihr und euer werter Vater. Aus Muntahal Amal, Seite 350. Nachsicht bewirkt Wunder. Gott hat diese Wahrheit im Koran in der Sura 41, Fussilat, Vers 34, wie folgt beschrieben. Wehre mit einer Tat, die besser ist, die schlechte ab. Du wirst sehen, dann wird derjenige, zwischen dem und dir Feindschaft besteht, so, als wäre er ein warmherziger Freund. Sollte jemand nicht im Besitz von Macht sein, wird es einfacher sein, die Fehler und die schlechten Taten der anderen zu verzeihen. Aber wenn jemand mächtig ist und in jeder Hinsicht die Möglichkeit hat, jemanden etwas Böses heimzuzahlen und dennoch ihm vergibt, so verdient er ein besonderes Lob. Hussein ibn Ali, Friede sei mit ihm, aus dem Hause des Propheten und dritter Imam der Schiiten, hat gesagt, zu den nachsichtigsten Menschen gehört jemand, der über die schlechten Taten der anderen hinwegsieht und ihnen vergibt, wenn er Macht besitzt. Mizan al-Hikma, Kapitel Vergebung 4336. Eines der herausragenden und glänzenden Beispiele für Nachsicht und Vergebung in der Geschichte, welches nicht vergessen werden kann, ist der Befehl zur allgemeinen Amnestie, welchen der Prophet nach der Eroberung von Mekka erließ. Als Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, mit seinem 10.000-köpfigen Heer auf dem Höhepunkt der Macht angelangt, in Mekka einzog, überkam die Vornehmen und Oberhäupter des Quraysh-Stammes, insbesondere Abu Sufyan, der nichts unterlassen hatte, um den Islam zu vernichten und den Propheten und seinen treuen Helfer zu besiegen, eine große Furcht. Sie dachten, der Prophet Gottes werde, wie es viele Sieger taten, den Befehl zu ihrer Tötung herausgeben. Ihr Furcht wurde noch größer, als sie den Bannerträger des islamischen Heeres, Sa'd ibn Ubadah, laut rufen hörten, »Heute ist der Tag der Rache!« Aber in dieser Atmosphäre, angefüllt mit Furcht und Schrecken der Götzendiener von Mekka, gab der Prophet den Befehl, dass Ali, Friede sei mit ihm, das Banner des Sieges des Islams übernehmen und verkünden soll, »Heute ist der Tag der Vergebung und Barmherzigkeit!« Auf diese Weise gelangte das Zentrum des Unglaubens und der Götzenverehrung und der hartnäckigen und verschworenen Feinde des Islams und der Muslime, ohne jegliches Blutvergießen, in die Hände der Muslime. Die islamische Nachsicht und Vergebung hatte eine so große Wirkung auf die Herzen der Mekkaner, dass sie scharenweise Muslim wurden. Die Nachricht über diese einmalige Eroberung verbreitete sich überall auf der arabischen Halbinsel und in der Umgebung, unverewigte sich als goldenes Blatt in der Geschichte des Islams. Sie trug zum Erfolg des Islams bei.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Thank you.